Ja, ich freue mich richtig, heute Morgen hier bei euch sein zu können und Gottes Wort predigen zu dürfen, weil was gibt es Tolleres, als Gottes Wort zu verkünden? Normalerweise ist für mich Predigt immer der Zeitpunkt, wo ich dann dringend mal zum Friseur gehen sollte. Das hat dieses Mal irgendwie nicht geklappt, weil ich nicht testen wollte und mir das alles zu kompliziert war. Deswegen müsst ihr mich jetzt mit meiner coolen langen Frise ertragen. Dafür habe ich mir ein schönes Jackett angezogen, dass ihr was anderes habt. Genau. Worum geht es heute? Es geht um Dankbarkeit und warum wir nicht dankbar sein können. Meine Frau sagt, mein Kragen, meine Maske. Ja, stimmt. Da gewöhnt man sich so sehr dran, dass man das... Jetzt. Ja. Gut, genau, es geht um Dankbarkeit. Und das Spannende ist, dass Dankbarkeit gerade in den letzten 30 Jahren, man überhaupt erst so richtig angefangen hat, 30, 40 Jahre, Dankbarkeit auch wissenschaftlich zu erforschen und zu schauen, was bedeutet denn Dankbarkeit, wie wirkt sich das auf den Menschen aus und was macht es mit uns? Und wenn man so guckt und recherchiert, egal ob man Studien oder White Paper liest, egal ob man Life-Coaches, Psychiater oder Psychologen anschaut, alle kommen zu dem gleichen Schluss. Dankbarkeit ist ein entscheidender Schlüssel, dass wir glücklich werden können in unserem Leben. Da haben wir von irgendwelchen seriösen Wissenschaftlern, die das berichten und erklären, wie das bei uns im Gehirn funktioniert, bis zu Yoga-Lehrern, die uns bei meditativen Musik beibringen, zu sagen, ich habe genug, ich bin genug, ich habe genug, ich bin genug. All das findet ihr, wenn ihr nach Dankbarkeit googelt und ihr findet, wie wichtig das ist. Es gibt einen Professor, Dr. Emmons, es ist einer der führenden Wissenschaftler, wenn es um das Thema Dankbarkeit geht. Er hat über viele Jahre hinweg immer wieder Studien durchgeführt, empirische Forschungen und geguckt, wie verhalten sich Leute, die dankbar sind, wie verhalten sich Leute, die undankbar sind. Und er ist zum Ergebnis gekommen, dass dankbare Menschen sind glücklicher, sie sind optimistischer, sie sind hilfsbereiter, sie schlafen sogar besser, sie sind gesünder und sie sind weniger materialistisch. Also offensichtlich eine geniale Sache, Dankbarkeit. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass auch in der Bibel Dankbarkeit eine riesige Rolle spielt. Sie wird immer wieder wiederholt, wenn wir die Psalmen lesen, heißt es immer wieder, gibt Gott Dank, sei dankbar. Wir werden immer wieder dazu aufgefordert. Und auch im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel im Thessalonicher, seid allzeit fröhlich. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das heißt, die Bibel sagt uns, es ist Gottes Wille, dass wir dankbar sind. Und wenn wir uns das dann so anschauen und sehen, offensichtlich sind sich sowohl die moderne Wissenschaft wie auch die Bibel einig, dass Dankbarkeit wichtig ist und eine zentrale Sache ist, dann stellt sich doch die Frage, na, wenn die Sache so glasklar ist, warum sind wir denn dann nicht alle einfach die ganze Zeit mega dankbar und haben ein glückliches Leben? Das wäre doch so einfach, oder? Und da kommt das Thema auf, ja, wenn Dankbarkeit so gut ist und wir offensichtlich nicht alle ständig dankbar sind, was nimmt uns dann die Dankbarkeit? Was führt dazu, dass wir nicht dankbar sind? Und wie kommen wir dazu, dankbar zu sein? Und dazu möchte ich mit euch drei Punkte anschauen. Zuerst mal, was nimmt uns die Dankbarkeit? dann Gottes Gnade und was das bedeutet und wie sich das dann auf unsere Dankbarkeit auswirkt. Also, kehren wir zurück zu Dr. Emmons. Wenn man was wissenschaftlich betrachten will, dann muss man immer erstmal definieren, wenn es um was geht, was es überhaupt bedeutet. Und deswegen hat Dr. Emmons zusammen mit einem Kollegen eine Definition von Dankbarkeit gemacht, die ich sehr interessant finde. Er sagt, Dankbarkeit ist ein Prozess, der aus zwei Schritten besteht. Der erste Schritt ist, zu erkennen, dass man zu einem positiven Ergebnis gekommen ist. Also erstmal festzustellen, oh ja, da war was, das war eine super Sache, das war gut, das fand ich super. Das ist die Nummer eins. Und der zweite Schritt ist zu erkennen, dass nicht ich, sondern eine externe Quelle verantwortlich ist für dieses Ergebnis, also zu diesem Ergebnis geführt hat. Also es ist irgendwas Gutes passiert und nicht ich habe diese gute Sache verursacht, sondern jemand anders, eine andere Sache hat diese gute Sache verursacht. Und wenn jetzt einer von diesen zwei Schritten ausgelassen wird oder zunichte gemacht wird, egal welcher, werden wir am Ende nicht dankbar sein. Wenn wir nicht das Gefühl haben, dass was Positives rausgekommen ist, dann werden wir nicht dankbar sein. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir dafür verantwortlich sind, dann sind wir auch nicht dankbar. Was haben wir ja gemacht, oder? Und deswegen möchte ich zwei Themen anschauen, die uns dazu führen können, dass wir nicht zu diesen Schritten kommen. Das erste Thema ist Neid. Neid ist eine interessante Sache, weil in vielen Situationen haben wir irgendwas und wir sind zufrieden damit. Wir denken, oh, das ist eine super Sache, ist schön, ist eine positive Sache, ich bin zufrieden. Dann schauen wir nach rechts und sehen, ja, aber halt mal, der hat viel mehr. Ja, das, was der will ich auch haben. Und dann gucken wir auf unseres zurück und denken, ja, so toll war unseres doch nicht, weil das ist ja viel toller, oder? So funktioniert in vielen Fällen Neid. Und ich kann euch ein Beispiel von meinem eigenen Leben erzählen, wie das bei mir war. Ich habe nach meinem Studium angefangen zu arbeiten und ich hatte da mein Einstellungsgespräch, wo dann auch gefragt wurde, ja, was stellst du dir denn vor, so zu verdienen? Ich natürlich komplett überfordert, keine Ahnung von nichts, hab mal was gesagt, was sich gut angehört hat und die Frau schaut mich an und sagt so, aha, okay, ja, das bespreche ich dann nochmal mit ihrem Vorgesetzten. Ich habe gesagt, okay, gut. Dann hat mich der Vorgesetzte vorgeladen und hat gesagt, ja, also deine Lohnvorstellung, also so wenig geben wir einem Akademiker nicht. Also wir geben dir schon ein bisschen mehr. Und dann hat gesagt, oh cool, da war ich natürlich endlos glücklich, oder? Hab meiner Familie erzählt, oh guck mal, ich verdiene so viel. Und dann war da noch die Frage, ich habe in der Schweiz angefangen zu arbeiten, aber lebe in Deutschland. War die Frage, ja, wie willst du das machen? Willst du, dass wir dir einen Frankenlohn ausbezahlen oder willst du, dass wir dir einen Eurolohn auszahlen? Weil wir können das so oder so machen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich wohne in Deutschland. Ich habe alle meine Ausgaben in Euro, also nehme ich doch besser einen Euro-Lohn, weil dann habe ich auch nicht das Risiko, dass wenn der Franken irgendwie abstürzt, dass ich dann kein Geld mehr habe, oder? Also habe ich einen Euro-Lohn genommen. Damals war so der Kurs Euro zu Franke, 1 Euro, 1 Franke 60. Dann sind die Jahre vergangen und nicht der Franke ist abgestürzt, sondern der Euro ist abgestürzt und zwar gewaltig. Und so stand ich mehrere Jahre später da, der Euro war dann noch so auf 1,20 und ich hatte quasi immer noch gleich viel verdient. Ich habe sogar Lohnerhöhungen bekommen, das heißt eigentlich hat sich an meiner Situation nichts verändert. Ich habe sogar mehr verdient eigentlich, weil ich hatte Lohnerhöhungen. Aber wenn ich dann nach links und rechts geschaut habe und meine Arbeitskollegen gesehen habe, die haben einen Frankenlohn bekommen, dann heißt es, dass die in dieser Zeit 25% mehr Lohn bekommen haben im Gegensatz zu mir, weil ich noch meinen Eurolohn hatte. Und das war dann schon so eine Sache, wo ich gedacht habe, es hat mich zwar nicht irgendwie so beschäftigt, dass mein ganzes Denken und Drehen darum war, es war auch nicht ein Grund, warum ich mir jetzt einen anderen Job gesucht hätte, weil ich habe den Job gern gemacht, wir haben genug gehabt für die Familie, aber es war schon immer wieder dieses Knabbern da, wo ich gedacht habe, der verdient viel mehr wie ich und der macht eigentlich viel weniger wie ich. Ich schaffe viel mehr und habe einen niedrigeren Lohn. Wurde mir von meinem Chef sogar bestätigt, aber kann man halt nichts machen an der Stelle. Und so sieht man, wie Dinge an einen ändern können. Im einen Moment fand ich die Sache mega genial und habe mich überall drüber gefreut, und ein paar Jahre später war die gleiche Sache für mich auf einmal nicht mehr so viel wert und ich war nicht mehr wirklich so dankbar über meinen Lohn. Im Gegenteil, ich war eher undankbar über meinen Lohn. Wie gesagt, Lohn hat für mich nie die zentrale Rolle gespielt. Ich hatte wirklich den Segen, immer bei ganz tollen Arbeitgebern zu sein und ein tolles Team zu haben. Aber es hat an mir genagt. Und das Spannende ist, dass für Gott das Thema Neid auch ein ganz wichtiges Thema ist. Das Thema ist für Gott so wichtig, dass er gesagt hat, hey, das ist so zentral, dass ich das in die Top 10 allerwichtigsten Gebote, die ich meinem Volk Israel gebe, damit es ihnen gut geht und damit sie sich an meine Gebote halten, reinnimmt. Und er nimmt es sogar in mehrfacher Form rein. Wir lesen in 2. Mose 20, Vers 17, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Das heißt, er sagt ganz klar, hey, schau nicht nach links und sag, oh, das, was der hat, das will ich. Bleib bei dir. Und was ich daran auch spannend finde, ist, die meisten der anderen Gesetze, wenn es um das Miteinander geht, da schadet man anderen etwas Schlechtes hinzu, wenn man sie nicht einhält. Nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen und so weiter. Da Ehebruch, da schadet man immer anderen Leuten zuallererst. Man schadet auch immer sich selbst, aber man schadet anderen Leuten. Aber bei dem Neid, da schadet man am allermeisten sich selber. Weil in dem Moment, wo ich immer nur zu den anderen schaue, da mache ich mein eigenes Leben eigentlich kaputt. Und dann in Auswirkung natürlich auch das Leben meiner Mitmenschen. Aber zuallererst mache ich mich damit kaputt. Und deswegen ist es wichtig, erstmal zu sagen, nee, ich schaue nicht oft nach links und ich schaue nicht nach rechts. Ich bin mit dem zufrieden, was Gott mir gibt. Das zweite Thema, was ich ansprechen will, ist das Recht. Wir hatten die zwei Schritte, die Emmons erwähnt hatte. Den einen ist zu erkennen, dass man zu einem positiven Ergebnis gekommen ist. Da haben wir gesagt, wenn ich neidisch bin, dann gucke ich auf mein Ergebnis und habe auf einmal das Gefühl, nee, das ist gar nicht positiv, das ist negativ. Also bin ich nicht dankbar. Das zweite Thema, wenn es um Recht geht, habe ich ein Recht auf etwas? Kann ich sowohl das Erste kaputt machen, zu sagen, nee, ich bin nicht zu was Positivem gekommen, aber ich kann auch den zweiten Schritt kaputt machen, indem ich sage, ja, eine externe Quelle hat dafür gesorgt, dass es zu einem guten Ergebnis gekommen ist, weil wenn ich ein Recht auf etwas habe, dann habe ich mir das nun mal verdient und dann ist es mein Verdienst und dann muss ich nicht dankbar sein. Und bei uns ist es eben oft so, dass wir, wenn wir Sachen haben, dass wir uns daran gewöhnen und sie selbstverständlich werden und wir das Gefühl haben, jo klar, ich habe ja ein Recht drauf. Kleines Beispiel dazu über, habe ich etwas verdient, habe ich ein Recht auf etwas oder nicht. Wenn ich in den Metzger Hagin gehe, hier in Haltingen, und dann suche ich mir ein schönes Steak aus und sage, das Steak hätte ich gerne, und dann sage ich ihm, ja, das will ich. Dann nehme ich meinen Geldbeutel raus und dann gebe ich ihm das Geld, was er dafür bekommt. Und dann gibt er mir das Fleisch. Dann bin ich dem nicht dankbar, dass der mir das Fleisch gegeben hat, weil ich habe ihn ja dafür bezahlt und ich habe ja Anspruch auf dieses Fleisch, weil ich habe ihm Geld gegeben, also kriege ich das Fleisch. Also muss ich auch nicht dankbar dafür sein. Wenn der Metzger oder die Frau dort aber dann hingeht und sagt, will deine kleine Chiara, den Namen wissen Sie natürlich nicht, noch ein kleines Wienerle haben? Und ich sage, ja, natürlich, da freut sie sich. Und dann gibt sie mir ein Wienerle für die Chiara. Dann bin ich dankbar, weil das Wienerle, das habe ich mir nicht verdient, das habe ich nicht bezahlt, das müssen sie mir nicht geben. Das ist einfach eine Sache, die sie tun, wissen vielleicht, ich komme wieder das nächste Mal. Aber auch, weil sie das einfach freiwillig tun. Und das finde ich toll und dafür bin ich dankbar und meine Chiara ist dafür zweimal dankbar. Und meine älteren Jungs auch, wenn sie mal dabei sind. Also so funktioniert Dankbarkeit. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Recht darauf, wenn ich was getan habe, dann bin ich nicht dankbar. Nur dann, wenn ich nichts dafür selber getan habe und es eigentlich nicht verdient habe. Und Undankbarkeit kommt oft von der Lüge, dass wir auf Dinge ein Recht haben, dass sie uns zustehen und dass wir sie ja gefälligst verdient haben. Und das sehen wir immer wieder, sowohl in unserem alltäglichen Leben als auch in der Bibel. Wir sehen es zum Beispiel, als die Israeliten im Alten Testament waren, da haben wir immer wieder Situationen, wo das Volk das Gefühl hat, ja, sie haben Recht auf etwas und Gott sagt, ja, aber halt mal. Ein Beispiel ist, als sie in der Wüste waren und aus Ägypten ausgezogen sind und gesagt haben, Gott, mit dir gegangen zu sein, das war eine echt schlechte Entscheidung. Bei den Ägyptern, da waren wir Sklaven, aber das erwähnen wir jetzt nicht, da haben wir zumindest mal Brot bekommen, da haben wir alles gehabt, was wir gebraucht haben. Bei dir sind wir in der Wüste und verhungern. Das ist ja überhaupt nichts Tolles. Und dann sagt Gott, wisst ihr was, ihr meckert, ihr murrt, aber ich bin trotzdem so gnädig und ich gebe euch Manna. Und dann fangen sie wieder an zu murren, obwohl sie so gutes Manna haben, weil sie es als selbstverständlich nehmen, dass Gott ihnen jeden Morgen neu Manna gibt, wofür sie nicht arbeiten, wofür sie nichts getan haben, was wunderbar geschmeckt hat und sie es einfach nur vom Boden auflesen mussten. Und doch waren sie immer wieder undankbar dafür, was Gott für sie getan hat. Und wer Kinder hat, der wird es kennen, dass Kinder auch immer ganz, ganz tolle Beispiele dafür sind, für Undankbarkeit. Kinder sind so undankbar. Die sind zwar auch lieb, aber die sind so undankbar. Zum Beispiel, wir sitzen am Essenstisch. Anna und ich haben das komplette Essen vorbereitet, wir haben Brot geschnitten, wir haben alles eingekauft, wir haben den Tisch gedeckt, wir haben alles getan. Kinder kommen, muss man noch fünfmal sagen, setzen sich hin. Ich schmiere dem ersten Kind das Brot. Er muss es nicht mal selber schmieren. Mach's drauf, mach ihm Kochschinken drauf, weil er Kochschinken liebt. Und dann sagt er, Daddy, ich hätte so gerne noch Mayonnaise auf meinem Kochschinkenbrot. Dann sage ich, ah klar, kein Problem, geh zum Kühlschrank und hol dir die Mayonnaise. Und dann kommt die Reaktion, was? Ich muss die Mayonnaise holen? Das ist so unfair. Das ist so gemein. Und du denkst nur, hä? Was genau hast du getan, um in dieser Situation zu sein? Und jetzt sage ich dir, hol die Mayonnaise für dich selbst, nicht mal für mich. Und ich bin gemein. Das ist unglaublich, oder? Wie undankbar Kinder sein können. Aber wir sind doch genauso, oder? Wir denken, wir haben Rechte auf Dinge. Wir denken, wir haben ein Recht, glücklich zu sein, besonders hier im Westen. Ja, natürlich habe ich ein Recht, glücklich zu sein. Jeder hat das Recht, glücklich zu sein, zu hier sich selbst zu verwirklichen. Wir haben ein Recht auf unseren Wohlstand. Wir haben das Recht, dass wir bestimmen dürfen, was wir wann wie tun. Es kam kürzlich sogar die große Diskussion, ob gesetzlich das Recht für Homeoffice verankert werden soll, dass ich das Recht habe, zu Hause arbeiten zu dürfen. Wo ich denke, Leute, wir tun uns das ja. Wir muten uns da sehr viel zu. Und dann frage ich mich, haben wir die Rechte denn wirklich? Wer sagt uns, dass wir diese Rechte haben und wer sagt uns, dass diese Rechte morgen auch noch bestehen? Und es ist ganz interessant, wir haben Rechte, die wir die Grundrechte nennen, die wir die Menschenrechte nennen, wo wir sagen, das ist das Allermindeste, das steht jedem Menschen immer zu. Aber wenn wir auf die Seite von Amnesty International sehen und Länder anschauen, die diese Grundrechte verletzen, dann stehen da viele Länder, wo wir denken, die verletzen die Grundrechte der Menschen. Aber dann stehen auch andere Länder drauf, wie zum Beispiel die Türkei, China oder sogar die USA. Hä? Wie? Ja, das ist tatsächlich so. Ein Beispiel dafür haben wir hier in unserer Mitte. Der Helmut darf nicht zurück in die Türkei reisen. Das ist ein Land, wo offiziell Religionsfreiheit gilt. Es ist ein Land, in dem er kein Gesetz gebrochen hat. Aber es wird ihm gesagt, nö, du darfst hier nicht mehr einreisen. Und sie können es eigentlich nicht begründen. Das Recht wurde ihm einfach weggenommen, obwohl er dort Auto hat, Familie hat, alles hat, ein Haus hat, wurde ihm gesagt, nee, du kommst hier nicht mehr rein. Oder ich hatte das Beispiel von den USA erwähnt. Ende der 2010er Jahre, 2008, 2009, ging es riesig durch die Medien, Guantanamo. Habt ihr sicher noch gehört, erinnert ihr euch dran, Gefängnislager der Amerikaner, was sie auf Kuba haben, wo durchweg immer wieder die Menschenrechte verletzt wurden. War auch ein riesiges Thema in den Wahlen damals, wo Obama Präsident geworden ist. Eins seiner großen Wahlthemen war, ich werde mich dafür einsetzen, dass Guantanamo beendet wird, weil sowas geht nicht. Jetzt sind wir über 10 Jahre später und ratet mal, Guantanamo ist immer noch offen. Guantanamo gibt es immer noch. Es wurde natürlich ein bisschen genauer beobachtet jetzt, aber dieses Versprechen, was gesagt wurde, nein, nein, das gibt es nicht mehr, damit hören wir auf, dieses Versprechen wurde nicht gehalten. Und seien wir nicht blauäugig, das sind Situationen, die an die Presse gekommen sind. Aber ich glaube nicht, dass es hier in Deutschland oder in der Schweiz oder in Frankreich viel besser ist. Denn jeder Staat, wenn er irgendwas unbedingt machen will, findet er seine Wege dazu. Und auch dazu, dass das nicht rauskommt. Also kommen wir zu dem Schluss, dass unsere Rechte, die uns so wichtig sind und wo wir das Gefühl haben, wir haben sie, schlussendlich niemand garantieren kann. Weil morgen kann irgendjemand ein neues Gesetz erlassen und auf einmal sind diese Rechte weg. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und das Zweite, was wir uns bewusst machen müssen, ist, warum habe ich eigentlich diese Rechte? Und wie sieht es mit den anderen Leuten aus, die um mich rum sind, die vielleicht weiter von mir weg sind? Wenn wir in die Geschichte schauen, dann haben wir viele Beispiele von Leuten, die miteinander gelebt haben, aber extrem unterschiedliche Rechte hatten. In den USA, wo die Schwarzen überhaupt keine Rechte hatten, aber die Weißen alle Rechte hatten und man das Gefühl hatte, es war normal. Und selbst heute, wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, was wir hier für Möglichkeiten und Rechte haben und Dinge haben, wo wir sagen, ja klar, aber Leute in anderen Ländern nicht haben. Das Zeugnis heute von der Easy, das hat so perfekt gepasst. Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr die Situation, dass sich meine Netzhaut am linken Auge abgelöst hat. Das Auge an sich ist schon ziemlich kaputt. Ich hatte einen Unfall, als ich 5 war, da ist mir ein Stock ins Auge gefallen, musste 2-mal operiert werden. Die Ärzte konnten viel retten, aber ich bin ganz stark kurzsichtig auf dem Auge. Ich habe nur noch 60% Sehleistung. Das heißt, das Auge ist damaged good. Es ist eigentlich schon halb kaputt. Und trotzdem, als ich zu meinem Augenarzt gegangen bin, hat er gesagt, okay, da müssen wir sofort was machen. Bin ich zur Uniklinik Freiburg überwiesen worden. Die sehen wir hier, wunderschönes Gebäude, top neu gemacht. Arztexperten dort. Ich wurde vom Chefarzt angeschaut, der ist sofort gekommen, hat gesagt, ja, das müssen wir operieren. Ist es mit mir durchgegangen. Habe eine sehr komplizierte OP bekommen, bei der ein Band um mein Auge gelegt wurde, bei dem Luft in mein Auge reingepumpt wurde. Alles Mögliche gemacht wurde, dass dieses eigentlich schon recht kaputte Auge irgendwie noch halbwegs gerettet wird. Das hat Tausende von Euro gekostet. Jetzt kann ich natürlich sagen, naja, ich habe ja auch mein Leben lang in die Krankenkasse gezahlt und deswegen habe ich da ein Recht drauf, habe ja gearbeitet. Aber was ist mit Leuten, die auch ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, in Ländern wie Uganda oder anderen Ländern in Asien, Afrika? Die haben nicht ihre 42-Stunden-Woche, vielleicht wie ich, die haben ihre 70-Stunden-Woche und kommen damit gerade so über die Runden. Und wenn bei denen irgendein Kind krank wird, wenn bei denen irgendwas passiert, wer bezahlt das dann? Kommt dann die Krankenversicherung und sagt, komm, hier tausende Euro, machen wir? Nein. Da heißt es dann, entweder du legst bares Geld auf den Tisch oder du stirbst. Und wie viele Menschen, wie viele Kinder, die noch so ein Leben vor sich haben, Die sterben dort einfach an kleinen Krankheiten, an Eingriffen, wo ein Arzt mit kleinen Sachen ihnen helfen könnte, mit Antibiotika oder was wie eine Blinddarmentzündung. Das ist für heute für uns eine 0815-OP, wird schnell gemacht, kein Problem, bist wieder gesund. Aber wie viele Menschen sterben dort? Und wer sagt denen, ja, ich habe ja mein Recht hier, ich habe ja an die Krankenkasse gezahlt. Aber welche Rechte haben die? Und warum haben die keine Rechte? Und warum haben wir unsere Rechte? Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, sich da mal einen Moment Zeit zu nehmen und drüber nachzudenken und uns darüber zu sinnieren. Woher habe ich meine Rechte? Und warum habe ich meine Rechte? Und wem schuld ich schlussendlich Dank für diese Rechte? Denn wenn wir das tun, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir eigentlich überhaupt nichts dafür getan haben. Das Einzige, was wir haben, ist, dass wir hier geboren sind. Denn selbst wenn ich nicht arbeiten gehen würde, selbst wenn ich überhaupt nichts machen würde und Hartz IV empfangen würde, dann hätte ich immer noch sehr viele von diesen Rechten. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier geboren bin und dieses Kind dort nicht hier geboren ist. Und ich habe da nichts beigetragen. Und ich habe auch nichts einzufordern. Ich habe kein Recht einzufordern. Der Einzige, der tatsächlich ein Recht auf irgendetwas hat, ist Gott. Er ist der Einzige, der für irgendwas eine Berechtigung und Recht hat. Und das kannst du jetzt glauben oder nicht glauben. Aber wenn du das glaubst, dann hat es gewaltige Auswirkungen. Die Erkenntnis, dass wir kein Recht haben und dass wir keinen Anspruch auf irgendetwas haben, ist, glaube ich, der Schlüssel für Dankbarkeit und Demut. Zu erkennen, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass ich nichts als den Tod verdient habe, dass ich selbstzentriert und arrogant bin und schlussendlich nichts selber bewirken kann. Das ist eine Schlüsselerkenntnis. Und zu verstehen, dass Gott der ist, der das Recht hat auf alles, was erschaffen ist, auf das Universum, auf unsere Erde, auf die Natur um uns herum und schlussendlich auf dein Leben. Und allein der Fakt, dass Gott dieses Recht nicht in Anspruch nimmt und nicht die Leute zur Rechenschaft zieht, die leben in einer Art und Weise, die für Gott abscheulich ist, wo Gott sagt, hey, ich habe euch geschaffen für was anderes, aber ihr steht für alles, wofür ich nicht stehe. Und der Fakt, dass Gott sein Recht nicht in Anspruch nimmt, zu sagen, wisst ihr was, ich habe genug davon, das, was ich wollte, das macht ihr nicht, also mache ich Schluss. Dass Gott dieses Recht nicht in Anspruch nimmt, sondern sagt, nein, ich lasse euch am Leben und ich schenke euch trotzdem so viel Gutes. Das sollte uns zu einer großen Dankbarkeit führen. Keiner von uns kann Gottes Ansprüchen gerecht werden. Keiner von uns hat das Recht, Vergebung von ihm zu empfangen. Und trotzdem schenkt uns Gott Vergebung. Keiner von uns hat das Recht zu sagen, Gott, ich bin so toll, du solltest mich dein Kind machen. Und trotzdem schenkt uns Gott die Kindschaft. Wir lesen im Johannes, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, das heißt, die gesagt haben, Gott, du bist es, der über mein Leben bestimmen soll. Ich will sterben, ich will mein inneres Leben abgeben, aber du sollst herrschen. All denen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. All denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, obwohl wir nichts dafür getan haben und es überhaupt nicht verdient haben. Was ist das für eine Gnade? Wir haben kein Recht, dass der heilige, mächtige Gott in seiner Größe, in seinem Heiligen Geist in uns Wohnung nimmt und sagt, ich komme zu euch und ihr seid meine Tempel. Und doch schenkt er uns dieses Recht, dass er in uns wohnt und er verspricht es uns. Und wir haben kein Recht, irgendwann mit Gott zu sein. Wir haben kein Recht, irgendwann in den Himmel zu kommen und auf Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Und doch schenkt er uns das. Und noch viel mehr, alles das, die Bibel sagt, alles Gute, alles das, was wir hier erleben und wo wir zu dem Schluss kommen, es ist was Gutes passiert, sagt die Bibel, dass die externe Quelle dafür Gott ist, weil er schlussendlich diesen Segen schenkt. Und wenn du das für dich noch nicht so erlebt hast und wenn du zu dem Schluss kommst, ja, da ist doch irgendwas dran, dann möchte ich dich dazu einladen, umzukehren und zu sagen, ja, ich erkenne, dass ich eigentlich nichts bin und nichts habe. Und ich erkenne, dass du der bist, der alles hat. Und ich möchte zu dir gehören und ich möchte dir mein Leben geben. Diese Erkenntnis, die ist so wichtig und so gut. Und diese Erkenntnis führt uns zu einer unglaublichen Dankbarkeit und zu einer unglaublichen Demut. Ich glaube, dass tief anhaltende Dankbarkeit mit dieser Erkenntnis anfängt. Und ich möchte das an einer Geschichte aus dem Neuen Testament verdeutlichen. Es war eine Situation, wo Jesus von einem Pharisäer, der Simon hieß, eingeladen wurde, zu ihm essen zu kommen. Jesus sagte, okay, ich komme zu dir. Er ging zu ihm, er saß sich zum Tisch mit ihm und sie fingen an zu essen. Und als sie da so saßen, da kam eine Frau rein. Und diese Frau, die hat man gekannt. Die Frau war offensichtlich eine, die eine Sünderin war. Und Sünderin hieß, sie war sehr wahrscheinlich eine Prostituierte, hat sich absolut nicht so verhalten, wie die Etikette es vorgegeben hat. Sie war Abschaum. Diese Frau ist gekommen und sie schmeißt sich zu Jesus Füßen. Und sie weint und benetzt seine Füße mit diesen Tränen. Sie küsst diese Füße, sie wäscht sie mit ihren Tränen, sie trocknet sie mit ihren eigenen Haaren ab und gießt wertvolles Parfüm über sie. Was muss in dieser Frau vorgegangen sein, dass sie sich so erniedrigt? Ich meine, stellt es euch mal bildlich vor, ihr werft euch an den Boden, ihr weint, ihr putzt die dreckigen Füße, ihr gebt teures Geld aus für ein Parfum und macht es über Jesus seine Füße. In der Frau muss was ganz, ganz Tiefes passiert sein. Sowas macht man nicht einfach so. Das wäre mir viel zu peinlich, ich würde sowas nie tun. Und doch, diese Frau hat es getan. Und wie sie das so tut, empört sich der Pharisäer drüber. Und er denkt sich so in seinem Herzen und er spricht es vielleicht leise für sich aus, der Jesus, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, dann wird er sich von der nicht berühren lassen. So einem Abschaum, er wird sie wegtreten, weil mit so jemandem hat man nichts zu tun. Und wie reagiert Jesus auf diese Situation? Jesus war sich sehr wohl bewusst, was diese Frau war und woher sie kam. Und Jesus hat auch genau gewusst, was dieser Mann gedacht hatte. Und er spricht ihn an und sagte, er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, dem Pharisäer, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Der Eugen hat an Ostern darüber gepredigt, dass damals die erste Sache, wenn man irgendwo reingekommen ist, war klar, man wäscht sich seine Füße, weil die waren dreckig. Das ist das Mindeste. Und das Mindeste, was man tun konnte, ist, jemandem Wasser zu geben, dass er sie sich selber wäscht. Besser ist es, man hat einen Sklaven, der das für einen tut. Aber nicht mal das hat der Pharisäer Jesus geboten. Die Frau aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Und du hast mir keinen Kuss gegeben, keine höfliche Begrüßung gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und Jesus bringt es zum Ausdruck, diese Frau, die hat eine riesige Dankbarkeit, die hat eine riesige Liebe. Und das Spannende ist, wenn man die zwei betrachtet, die Frau und den Pharisäer, wie sie reagieren, glaube ich, dass der Pharisäer zwei Fehler gemacht hat. Der erste Fehler, den der Pharisäer gemacht hat, ist, er hat Jesus seinen Status völlig falsch verstanden. Er hat gedacht, ja, Jesus, ein Gelehrter, ein Meister, viele hören ihm zu, aber wer ist es schon? Also Jesus ist bei ihm runtergekommen. Das zweite ist, er hat seinen eigenen Status sehr hoch genommen, weil er gesagt hat, hey, ich bin Pharisäer, ich bin Gelehrter, ich hab's, ich bin gut und eigentlich sollte der Jesus mir danken, dass ich ihn zu meinem Haus einlade und ihm umsonst Essen auf den Tisch stelle und ein bisschen mit ihm diskutiere. Also der sollte schon ein bisschen dankbar sein. Das heißt, am Ende ist Jesus sogar ein Tick unter diesem Pharisäer. Wenn wir die Frau anschauen, dann sehen wir, dass diese Frau sehr, sehr gut verstanden hat, wer Jesus ist und wer sie ist. Sie hat verstanden, dass Jesus ganz oben ist, dass Jesus der ist, der die Kraft hat, Sünden zu vergeben, dass er es wert ist, sich so zu demütigen und so vor ihn zu kommen, weil er so gut und so groß ist. Und sie hat gleichzeitig ihren Status ganz klar erkannt und gewusst, hey, ich muss mit überhaupt nichts kommen. Ich habe ihm eigentlich nichts zu geben. Ich bin es nicht mal wert oder vielleicht gerade mal wert, seine Füße zu küssen. Die ungewaschenen Füße, wohlbemerkt, zu küssen und sauber zu machen. Und das zeigt diese Erkenntnis, hey, wer ist Jesus? Wer bin ich? Und das führt bei ihr zu drei Dingen. Die eine Sache, die erwähnt Jesus hier ganz klar, es führt zu einer riesigen Liebe von ihr aus, weil sie weiß, mir ist so viel vergeben worden. Aber was wir auch aus dieser Situation merken ist, es führt zu einer riesigen Dankbarkeit und es führt zu einer riesigen Demut bei ihr. Und wenn Jesus sagt, dem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich glaube nicht, dass Jesus damit meint, ja, der Pharisäer, der ist ja eigentlich schon gut, dem muss ich nur ein kleines bisschen vergeben. Ich glaube, was Jesus damit meint ist, der Pharisäer hat nicht erkannt, was er eigentlich für eine Schuld hat und deswegen ist er auch nicht dankbar und deswegen liebt er auch wenig. Denn der Pharisäer hat Jesu Gnade genauso nötig wie die Frau. Wir haben diese Gnade, Jesu, genauso nötig wie diese Frau. Und da möchte ich dich fragen, bist du dir deine Schuld bewusst? Bist du dir bewusst, wie sehr du wirklich Jesus brauchst? Bist du dir bewusst, wo Jesus steht und wo du stehst? Und ich glaube, gerade wir als Christen, gerade wenn wir schon länger Christen sind, kommen wir sehr schnell in eine Haltung, wo wir in Selbstverständlichkeit kommen. Ja, natürlich ist Jesus für meine Sünde gestorben. Natürlich bin ich sein Kind. Aber das ist nicht natürlich. Und wir sollten uns immer wieder neu bewusst machen, dass das nicht so ist. Und schlussendlich ist es wichtig, dass wir an dieser Dankbarkeit auch festhalten. Dankbarkeit hat vom Wortstamm her mit Denken zu tun. Und daher ist es auch immer wieder gut, drüber nachzudenken, hey, was ist eigentlich in meinem Leben Gutes passiert? Was hat Gott getan? Und auch an diesen Dingen festzuhalten. Interessant ist, dass ganz viele Life-Coach und Psychologen empfehlen, für ein Dankbarkeitstagebuch. Schreib jeden Tag am Abend auf, für was du dankbar gewesen bist. Finde ich eine tolle Idee. Aber spannend ist auch, dass bereits im Alten Testament, in den Psalmen, wir lesen und aufgefordert werden, den Vers hat Helmut auch letzten Sonntag zitiert, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Genau die gleiche Aufforderung. Hey, vergiss es nicht. Komm am Abend, komm immer wieder zur Situation und denk darüber nach, was hat er mir Gutes getan? Was hab ich Gutes erlebt? Wofür kann ich dankbar sein? Und ich glaube, wir haben so viele Dinge, über die wir dankbar sein können. Den unglaublichen Wohlstand, den wir hier haben, das Gesundheitssystem, unsere Familien und Freunden, die Natur, die Sonne, der Frühling, den wir jetzt erleben. Auch der Fakt, dass wir unseren Glauben hier noch frei ausleben dürfen, dass wir uns heute physisch gemeinsam in diesem Gottesdienst treffen dürfen. Ich habe mit Leuten geredet, die gesagt haben, hey, es ist für mich so schwierig, ich bin so engagiert im Sportverein, im Fußballverein und seitdem Lockdown ist, wir können uns überhaupt nicht mehr treffen, wir können überhaupt nichts mehr tun und wir dürfen dankbar sein, dass wir immer noch uns jeden Sonntag hier treffen dürfen und gemeinsam Gott anbeten dürfen. Und selbst wenn du all diese Dinge anschaust und sagst, oh, ich kann für die Sachen irgendwie im Moment einfach nicht dankbar sein, dann gibt es immer noch eine Wahrheit, die feststeht und die unumstößlich ist und die immer wahr ist. Egal wie du dich fühlst, egal in welcher Situation du bist, darfst du wissen, dass Jesus Christus am Kreuz den Feind besiegt hat und dass er dadurch die Tür aufgemacht hat, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, dass du Gottes Kind sein darfst, wenn du dich zu ihm wendest und ihn zu deinem Herr machst. Und dass wir in ihm alles überwinden können und dass wir in ihm in Herrlichkeit eines Tages bei ihm sein dürfen. Dass wir eines Tages keine Tränen haben mehr, dass wir eines Tages bei ihm in Ewigkeit sein dürfen und alles Leid von uns fallen wird. Und das kann und soll uns immer wieder zu Dankbarkeit führen, weil das ist das Größte, was uns je passieren kann. Und aus dieser Kraft heraus und aus diesem Wissen heraus dürfen wir, wie Paulus sagen, und dort mitgehen, was er sagt, den Philippern. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Das heißt, ich schaue nicht nach links und ich schaue nicht nach rechts. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben. Ich kann Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Was ist das für eine geniale Zusage? Und was ist das für ein geniales Zeugnis? Das berührt mich immer wieder. Und damit bin ich am Ende. Ich möchte euch noch ein paar Gedanken mitgeben, die ihr euch vielleicht in der nächsten Woche immer wieder zu Gemüte führen könnt. Wie sehr bewusst bin ich meiner Sündhaftigkeit und der Erlösungsbedürftigkeit? Und was bedeutet es, was bewirkt es in meinem Leben? Zweitens, welche Dinge erachte ich für selbstverständlich, über die ich eigentlich dankbar sein sollte? Und drittens, über welche Dinge bin ich am dankbarsten? Und wenn diese Dinge mit jemandem zu tun haben, mit irgendeiner Person zu tun haben, dann sagt es der Person doch einfach, hey, danke, dass du heute so nett zu mir warst. Danke, dass du mir ein Kompliment gemacht hast. Danke, dass du mir geholfen hast. Danke, meine liebe Frau, dass du dich ständig um unsere Kinder kümmerst, die einen echt in den Wahnsinn treiben können. Aber natürlich auch ganz toll sind. Das sind die Dinge, wo wir immer wieder auch aussprechen sollen und dürfen, weil Dank weiterzugeben ist was, was uns Gnade schenkt und unserem nächsten Tag Gnade schenkt. Amen.
Vielen Dank, David.